Ich liebe es, Yavin, beim Kennenlernen von Menschen auf die harmlose Frage, was machst du eigentlich beruflich, rauskommt, ach, ich hatte ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Oder wenn jemand voller Begeisterung von einem persönlichen Aha-Erlebnis erzählt, das alles verändert hat. So fangen faszinierende Geschichten an, mit einer Gemeinsamkeit, Leidenschaft für das, was man tut. Die Frage lautet also, wofür brennst du? Und was oder wer war dein Funke? Ich bin Annika und ich spreche mit Menschen, die in ihrem Leben den Mut zu einer großen Veränderung hatten, zu einer Kehrtwende, beruflich oder privat. Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen und darin ihren Sinn gefunden haben, was sie dazu veranlasst hat und was sie antreibt. Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht, ein Feuer zu werden. Also, lasst euch anzünden, lasst euch inspirieren. Ich spreche heute mit Isabel Roman. Sie ist Lektorin für Fach- und Sachbücher und begleitet darüber hinaus Autoren im gesamten Entstehungsprozess eines Buches. Von Hause aus ist sie Diplom-Betriebswirtin und hat später Orientalistik und Romanistik studiert, während sie in Teilzeit weitergearbeitet hat. Sie war im Personalwesen eines großen Warenhauskonzerns tätig, bis es 2011 zum Burnout kam. Sie mochte ihre Arbeit und ihr Team sehr, fühlte sich aber mehr und mehr fremdgesteuert. Und ihr Körper sendete ihr mit fortwährenden Krankheiten klare Signale. Mit dem konsequenten Entschluss zu kündigen, zog sie die Notbremse. Einen konkreten Plan B hatte sie damals aber noch nicht. Sie wusste nur, dass sie etwas radikal ändern musste, um ihre Gesundheit zu schützen. Mit der Selbstständigkeit 2012 holte sie sich ihre Selbstbestimmtheit zurück. Die Liebe zu Texten und Büchern war seit ihrer Kindheit da. Ihre Affinität zur Struktur und Ordnung kam später dazu. Als Fehlerfinderin im Lektorat und bei der Autorenbegleitung liebt sie jetzt besonders den persönlichen Kontakt zu ihren Kundinnen und den Moment, am Ende ein Produkt in den Händen zu halten. Von der ersten Word-Datei zum fertigen Buch. Heute achtet Isabel auf ihre Bedürfnisse. Sie braucht Natur und frische Luft und startet am frühen Morgen mit Yoga in den Tag. Hallo liebe Isabel, ich begrüße dich. Schön, dass du heute da bist. Und wir hören heute ein bisschen was über deinen Weg, deinen jetzigen Beruf. Du bist Lektorin und das war aber nicht das, was du von Anfang an gemacht hast. Du kommst aus einer ganz anderen Richtung und darüber erzählst du uns heute. Zum einen, du liebst das, was du tust. Du brennst für Bücher. Du liebst es, Autoren zu unterstützen, Hilfestellung zu geben und zu begleiten. Fang doch mal an, vielleicht uns darüber was zu erzählen. Was liebst du an deinem Beruf?
Ja, liebe Annika, erstmal vielen Dank für deine Einladung hier in diesen Podcast. Und was liebe ich? Das geht eigentlich in einem Satz. Das Beste ist, dass ich in meinem Beruf lesen und lernen kann. Das sind nämlich sowieso meine Lieblingsbeschäftigungen. Und das mache ich eigentlich jeden Tag mit den Büchern meiner Kundinnen und Kunden, die natürlich immer Themenbereiche haben, die für mich teilweise Neuland sind, manchmal nicht, aber es gibt immer neue Aspekte und etwas eben lesen zu dürfen von anderen und mit ihnen gemeinsam dann zu überlegen, was kann man optimieren. Das ist jetzt mal so hauptsächlich im Lektorat der Fall. Das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und also es geht nicht nur um das Lesen und Lernen, sondern wirklich auch dann in Interaktion zu sein mit Menschen. Das finde ich, dann macht es auch nochmal sehr, sehr spannend im persönlichen Kontakt und eins zu eins dann ja meist auch, ne, von Autor zu Lektor oder Autor zu Autorenbegleiterin, weil ich lektoriere nicht nur, ich begleite die Autoren auch an anderen Stellen in diesem gesamten Prozess, bis man ein Buch veröffentlicht. Und da hat man sehr vielfältige Möglichkeiten, auch die eigenen Kompetenzen einzubringen, aber auch ja am Ende dann zu sehen, was eben dann für ein tolles Produkt rauskommt. Und so ein eigenes Buch dann in der Hand zu halten, ist natürlich für jeden Autor toll. Aber für diejenigen, die mit dran beteiligt sind, ist es auch toll.
Ja, sehr schön. Das heißt, du stehst dann ja auch wirklich für einen kompletten Austausch während der Entwicklungszeit zur Verfügung. Und ich kann mir auch vorstellen,
dass es da wahnsinnig viele Fragen gibt, weil die Entscheidung, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, ich habe jetzt ein Thema, was ich zu Papier bringen und teilen will, ist das eine, aber die große Frage, wie wird das druckfertig? Was soll das Ganze kosten? Wie viele Seiten darf das haben? Wie teile ich Kapitel auf? Also da kann man jetzt unzählige Fragen formulieren, die man dann wohl hat, wenn man anfangen möchte oder sogar schon angefangen hat und dann feststeckt und sagt, wie soll eigentlich so ein fertiges Buch aussehen, damit es dann auch gekauft wird und so den perfekten Rahmen hat. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Also du hattest ja schon auch gesagt, du liebst Bücher. Das war also schon so ein Thema für die Selbstständigkeit. Aber so selbstverständlich ist es dann ja doch nicht zu sagen, nicht nur ich liebe Bücher, sondern ich will mithelfen, dass Bücher auf den Markt kommen. Was waren da deine Gedanken dazu?
Ja, da muss ich tatsächlich auch schon mal so in den Weg einsteigen, weil das mit den Büchern ist noch gar nicht so lange so. Also ich bin seit 2012 jetzt selbstständig als Lektorin und zu Beginn auch noch als Texterin. Aber mit Büchern hatte ich da tatsächlich noch gar nicht so viel zu tun. Das hat sich erst ergeben, ich will mal sagen, so ab 2020. Es hatte auch was damit zu tun, dass viele Trainer, Coaches und Berater in der Corona-Zeit ihren Hauptjob ja gar nicht nachgehen konnten und dann sich überlegt haben, oh, ich wollte doch sowieso auch noch ein Buch schreiben, also so ein Expertenbuch dann, ne, über das eigene Business, über die eigenen Kompetenzen. Und jetzt habe ich Zeit dafür. Und viele haben das begonnen in der Zeit und das habe ich auch tatsächlich über LinkedIn mitbekommen, weil viele das kommuniziert haben. Und da dachte ich mir so, naja, also Bücher, das war für mich immer schon irgendwie da, aber als Gegenstand des Lektorats war es bis dahin nicht mein Hauptbereich. Und das hat sich einfach dann dahingehend verändert. Dann bin ich ein bisschen bei LinkedIn auch offensiver mit dem Thema Bücher rausgegangen und Buchlektorat. Und so ergaben sich dann, ich will nicht sagen die ersten Projekte, weil ab und zu war früher auch schon mal ein Buch dabei, aber es war nicht so das Hauptding. Ne? Da, am Anfang war wirklich viel mehr Unternehmenskommunikation, Website-Texte, Broschüren, Texte aller Art eigentlich so bei mir im Fokus. Und das kam erst 2020. So, und seitdem, muss ich aber sagen, würde ich denken, dass im Rahmen dieser Lektoratsarbeit ich da auch wirklich angekommen bin, wo es mir vielleicht auch am allermeisten Spaß macht. Ne? Ich will nicht sagen, wo ich hin wollte, weil so aktiv war es ja nicht.
Weiß man ja auch manchmal vorher gar nicht, wo man hin will. Genau. Manchmal ergibt sich der Weg. Oder warte, da fällt mir doch so ein schönes Zitat ein. Ist es nicht dieses, manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen? Ist es nicht sogar von Coelho? Also ja, sowas, manchmal weiß man gar nicht, wo es hinführt. Ja. Manchmal geht man einfach los und hat ein richtiges Gefühl in die richtige Richtung. Und du sagst jetzt aber, du bist genau da angekommen, wo es dir auch beruflich die Freude macht, nach der du gesucht hast.
Ja, genau. Und der entscheidende Unterschied ist eigentlich hier auch, dass die Zusammenarbeit mit den Autoren viel intensiver ist. Ne? Wenn mich jemand nur für einen kurzen Text beauftragt, dann kann das zwar mehrfach vorkommen, aber die Arbeit ist ja an so einem eigenen Buch doch viel intensiver. So ein eigenes Buch ist ja wie so ein eigenes Baby für viele, ne? Die, mit denen sie sich sehr, sehr lange beschäftigt haben. Und es ist eine persönlichere Arbeit und das liegt mir doch auch sehr. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm und das hat sich darüber eigentlich ergeben. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt ist es auch komplett stimmig, weil ja, ich war schon Leseratte, seit ich lesen kann und so weiter. Ne? Aber tatsächlich waren die Bücher gar nicht so präsent in meiner beruflichen Laufbahn. So, das waren Texte zwar immer irgendwie, aber jetzt nicht unbedingt Bücher. Und das, jetzt denke ich so, hätte man ja auch früher drauf kommen können, weil es liegt eigentlich total nah. Aber ich musste erst diesen, sagen wir mal, sehr großen Umweg gehen, den ich jetzt aber auch nicht missen möchte. Ne?
Ja, sehr schön. Manchmal ist es ja genau so. Und ich stelle das immer wieder in diesen Interviews fest. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Dieses Karrierewege müssen ja auch nicht gerade verlaufen. Und manchmal schlängelt sich der Weg und man klar, da kommt man dann vielleicht am Ende auch dazu, okay, was hätte ich anders gemacht, wenn ich nochmal loslaufen würde oder die Entscheidung treffen würde. Aber wer weiß, diese Schlangenlinien, die man zwischendurch gegangen ist und mal hier und da eine andere Tür aufgemacht hat, wer weiß, für was es gut war. Manchmal hilft es ja auch, erst recht dann zu wissen, wo man nicht hin will oder wo man stattdessen hin will. Jetzt hast du 2012 dich schon selbstständig gemacht Und da gab es ja einen großen Wendepunkt in deinem Leben. Das war ja eine Entscheidung, die du ganz bewusst getroffen hast, zu sagen, ich will jetzt ganz bewusst was anderes machen. Und du hast ja vorher in einer beruflichen Schiene gearbeitet, die vollkommen anders war. Du warst im Personalbereich, hast komplett, ja, eben das Gegenteil von selbstständig. Du hast eingegliedert in ein großes Unternehmen, in einen sehr großen Konzern, da so deine Arbeit geleistet und hast von dir selbst ja auch gesagt, du bist immer sehr leistungsbezogen, sehr pflichtbewusst. Und dann kam aber ein ganz großer Knackpunkt. Magst du darüber mal erzählen?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil die Jahre, bevor diese Entscheidung gefallen ist, schon auch sehr abwechslungsreich waren. Ich hatte mit 25 nochmal ein zweites Studium begonnen, während ich in Teilzeit als Personalreferentin gearbeitet habe. Und das war so im Bereich Geisteswissenschaften, ne? Also Romanistik und Orientalistik habe ich nochmal im zweiten Studium gemacht, so dass ich immer so in zwei Welten gelebt habe. So an zwei Tagen in der Woche bin ich in den großen Konzern gefahren und habe da sozusagen meine Brötchen auch verdient und habe da aber auch, also das war nicht nur irgendein Job, sondern ich war in dem Unternehmen damals schon, zu dem Zeitpunkt auch schon mindestens 5 Jahre. Genau, und habe schon auch sehr für dieses Personalwesen und das, was ich da gemacht habe, gelebt und war da auch sehr integriert. Also dieses ganze soziale Netzwerk eines Unternehmens ist ja auch nicht zu unterschätzen, will ich mal sagen. Und in den anderen 3 Tagen war ich dann an der Uni und habe da dann nochmal so, ne, ganz selbstbestimmt mein Studium durchgezogen, mhm, in einer, ja, unter sicherlich dann schon erschwerten Bedingungen, wenn man nicht jeden Tag da ist. Aber das wollte ich unbedingt, das hat mir Spaß gemacht und darum habe ich das letztendlich auch auf mich genommen. Und dann war dieses Studium irgendwann zu Ende und dann wusste ich nicht so genau, was ich jetzt eigentlich machen soll, weil ich hatte jetzt schon ziemlich viele letztendlich auch Kompetenzen und Erfahrungen, aber ich wusste nicht so genau, wie ich die zusammenbringen soll. Und dann habe ich das gemacht, was jetzt am naheliegendsten war. Mein Chef hat gesagt, ja, komm doch wieder Vollzeit hier hin, wir brauchen dich hier, und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich auf einmal, und ich glaube, das ist eben, das muss man davor erzählen, damit man diesen Cut irgendwie auch verstehen kann, dann war ich auf einmal wieder zu 100% fremdbestimmt. Während ich ja vorher so meine 3 Tage in der Woche immer so meins gemacht habe.
Ja.
Ne, schon auch zielorientiert und so. Aber es war doch selbstbestimmt. So.
Dein Studienleben, ja.
Und das war auf einmal dann ganz weg. Und ich glaube, da fing das Problem an. So will ich das mal sagen.
Also da würde ich mal nachhaken und fragen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hast ja schon einen festen, gut situierten Beruf gehabt, wo du genau wusstest, was du zu tun hattest und bist da ja schon auch durch dieses weitere Studium, was du gemacht hast, wie ich finde, ein bisschen ausgebrochen und hast so dieses selbstbestimmte, ich mache noch mal was für mich gelebt. Hattest du da schon konkret im Kopf, was du damit machen wolltest? Also hattest du schon eine Vorstellung davon, wie du dann am Ende dieses Studiums sein willst, auch wenn du gesagt hast, nach dem Studium wusstest du gar nicht konkret, was mache ich denn jetzt, aber irgendeine Vorstellung davon, was für ein Puzzleteil von dir selbst du dir da irgendwie nochmal holst, hattest du das?
Nee, hatte ich nicht. Ich wollte einfach nur dieses Studium machen, also weil mich das inhaltlich interessiert hat.
Okay.
Und tatsächlich hatte ich das nicht. Und gut, da kann man auch sagen, das ist vielleicht auch Teil des Problems, wobei sich natürlich auch im Verlauf eines Studiums immer nochmal, ne, neue Möglichkeiten auftun. Bei mir hat sich zum Beispiel auch der Schwerpunkt komplett geändert. Ich dachte immer, ja, ich will unbedingt Spanisch studieren. Ja, das ist Spanisch, also Romanistik, ne, Spanisch. Mhm. Und darum mache ich das. Ja gut, dann suche ich mir noch ein zweites Fach dazu. Und das war dann Orientalistik. Aber am Ende habe ich nur noch Orientalistik im Master studiert und Romanistik gar nicht mehr. Also das hat sich auch schon gedreht.
Das hat sich gewandelt dann, ja. Also die Interessenlage hat sich verschoben, genau. Das weiß man vorher nicht. Ja.
Und von daher war das alles nicht klar. Also mir war nur klar, ich will das noch machen, weil ich das auch eigentlich schon mal mit, also Fremdsprachen schon vorhatte, bevor ich dieses BWL-Studium, das ja kombiniert so Praxistheorie war mit diesem Unternehmen, bevor ich das angefangen habe. Da war ich schon auf dem Fremdsprachentrip, aber dann war das andere die sicherere Variante und dann waren andere Beweggründe, waren dafür da, dass ich das gemacht habe. Aber das mit den Sprachen war halt irgendwie noch in meinem Kopf und noch nicht fertig, ne? Und deswegen musste das noch sein.
Das heißt, das wolltest du auch so für dich und deine ja. Persönlichkeitsentwicklung einfach. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt wieder Vollzeit in den Job und das war dann ja. irgendwie nicht das Passende.
Das war dann ein kleines Problem, genau. Also das habe ich natürlich am Anfang überhaupt nicht gemerkt, aber dann irgendwann, also insgesamt hat dieser Prozess von diesem wieder in Vollzeit einsteigen bis zum Ausstieg hat insgesamt 2 Jahre gedauert.
Oh.
Und im Grunde genommen bin ich da, würde ich sagen, komplett über mich selbst so hinweggetrampelt. Ne? Mhm. Ich habe da nur diesen monetären Aspekt gesehen. Ich habe dann ja Vollzeit wieder gearbeitet, also auch wieder Vollzeit verdient.
Ja.
Also, da ich meine, das Studium hatte ein bisschen ein Loch ja. in die Kasse gerissen, mhm. will ich mal vorsichtig sagen, nach 7 Jahren. So,
mhm. Oh ja.
Halb. Und ich wusste natürlich auch, dass ich in dem Job, da wusste ich ja, was mich erwartet. Und da war ja auch schon Anerkennung und sowas alles da. Man war ja schon ganz lange in dem Team mhm. und so. Und dann macht man halt das, was am naheliegendsten ist. Und dann habe ich eben gemerkt, so, ich habe mich aber in der Zwischenzeit verändert
ja.
mit diesem Studium als Person auch. Und dann kam noch hinzu, dass in dem Unternehmen auch starke Veränderungen war. Also ich meine, ich kann das ja sagen, damals war das noch Karstadt und mhm. Da ging das so los mit den ersten Insolvenzen,
oh.
mit neuen Eigentümern und dann haben sich viele Dinge verändert und irgendwie hat da vieles auch nicht mehr zu mir gepasst. Mhm. So will ich es mal vorsichtig formulieren.
Ja.
Und dann, ich habe das zwar wahrgenommen, aber ich habe noch nichts gemacht, ich habe noch nichts geändert, beziehungsweise... Ich glaube, ich hatte schon angefangen, weil mir schon klar war, das geht für mich jetzt nicht ewig so weiter. Dann habe ich ein Berufsweg-Coaching gemacht und habe mal angefangen zu gucken mit einer Coach zusammen, was habe ich denn jetzt eigentlich und was kann man denn damit machen? Dann habe ich auch schon nebenbei noch ein Fernstudium Fachjournalismus angefangen. Und dann kam aber der Körper und hat mir Mitteilungen gegeben.
Das heißt, du hast klare Signale bekommen eigentlich.
Yes, genau. Und die steigerten sich eigentlich in einer bestimmten Phase. Das war so seit 2010, würde ich sagen. Ja, das ging so Ende 2010 los. Und zwar, da würde ich sagen, ging dann diese, du hattest es gerade schon erwähnt, Burnout-Phase los. Und zwar mit einer Entzündung nach der anderen im Körper. Mm. In ganz okay. unterschiedlichen Varianten. Bindehautentzündung in den Augen, Schulterentzündung, so Rückenprobleme viele. Und das hat sich so ein bisschen aufgestaut bis, sagen wir mal, Februar 2011. Und dann war es schon so krass, dass ich wirklich dann auch mal mich rausnehmen musste und dann wirklich mal 2 Wochen auch, also aus ärztlicher Sicht gar nicht mehr arbeiten konnte. Und da habe ich mir dann das erste Mal so Gedanken darüber gemacht, so geht's ja nicht weiter, weil das war ja. wirklich so, ich bin sonntags abends, war wieder irgendetwas abgeheilt. Ich dachte, oh, morgen gehe ich wieder zur Arbeit und montags morgens werde ich wach und ich habe das nächste Problem.
Krass, okay.
Ich konnte gar nichts mehr machen. Der Körper hat sich komplett irgendwie so verselbstständigt und ich dachte nur, was soll das hier? Das war sehr erschreckend.
Vor allen Dingen, ja, erschreckend, wenn man so mittendrin steckt und das so erlebt, aber auf der anderen Seite auch faszinierend, wenn man das hört und da gibt's ja häufig Geschichten, dass der Körper einem wirklich Signale sendet und man die eigentlich auch nicht ignorieren sollte, sondern dann wirklich sagen muss, okay, wenn ich jetzt wiederholt ausgebremst werde und das ist ja letztendlich so, dass der eigene Körper einem ausbremst bis hin zu, ich kann überhaupt nicht mehr aufstehen, dann muss man sich wirklich die Zeit nehmen, da mal genauer hinzugucken. Und du hast es lange ignoriert und dann ging es nicht mehr mit dem Ignorieren.
Genau. Und dann hatte ich als erste Maßnahme mir überlegt, dass ich auf 4 Tage die Woche runtergehe mhm. von meiner Arbeitszeit und hatte dann immer den Mittwoch frei. Also das war auch wichtig. Das durfte kein anderer Tag sein. Das musste irgendwie in der Mitte sein, ja. nicht am Ende. Viele wollen ja dann gerne freitags oder montags frei haben oder so. Das war nie mein Anliegen. Ich brauchte das in der Mitte für den Kopf mhm. so. Ne, montags morgens konnte ich dann sagen, oh, ich muss ja nur bis morgen Abend durchhalten.
Ja.
Also auf dem Niveau
ja,
geht
ja,
das
ja.
schon.
Okay.
Ne? Also das war ja schon nicht toll. Ne? Also das ist, also für mich war das alles sehr befremdlich, weil wer mich kennt, ich wusste bis zu dieser ersten Erkrankung überhaupt nicht, wo ich einen Krankenschein hinschicken muss. Ja, ich war nie krank gewesen in meinem Berufsleben und ich war ja schon einige Jahre mhm. zu dem Zeitpunkt auch im Berufsleben und wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich bin natürlich Personalerin, natürlich ne, weiß ich das, aber ich habe das nie selber gemacht. Ja. Und dann bist du ständig krank und dann denkst du in solchen Kategorien, wo ich eigentlich so sehr leistungsbezogen bin. Und das war schon alles sehr alarmierend, will ich mal sagen. Es ging dann eine Weile gut mit diesen 4 Tagen die Woche. Und dann ging es wieder los. Dann, ich weiß gar nicht, was dann, im Außen sind auch wieder Sachen passiert, wo ich dann so dachte, oh, das passt alles gar nicht mehr so mit mir. Mhm. Aber es hat sich dann noch ein bisschen aufgestaut bis, ja, es gab wirklich den einen Tag, würde ich sagen, wo ich dann auch wirklich eine Entscheidung für mich getroffen habe. Das hat nochmal sehr lange gedauert. Das war der, kann ich heute sehr genau noch sagen, der 11.11.2011. Abends in einem Zug, also ich bin gependelt immer, in einem vollbesetzten Regionalexpress, wo du dann nur noch auf der Stufe sitzt, weil, ne, gibt sowieso keine Sitzplätze Wahnsinn, mehr und man ist total gestresst.
Zusammengepfercht.
Es war irgendwie auch tagsüber was passiert, so, ne, es gab so eine Situation auch mit meinem Vorgesetzten, wo ich so dachte, nee, also jetzt ist irgendwie jetzt. Also ich hatte lange darauf gewartet, dass der Punkt kommt, weil ich wusste, wenn ich so eine Entscheidung treffe, dann muss ich einen gewissen Punkt abwarten. Und wenn der kommt, dann werde ich das wissen. Aber das hat sehr lange gedauert, muss ich leider sagen. Und der war da. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss kündigen. Auch wenn meine ganzen Überlegungen, ja, ne, also Berufswegcoaching, ja. Was mache ich danach, die waren noch nicht fertig.
Das war noch nicht ausgereift. Das heißt, du wusstest, Nein. Du willst was anderes. Du fühlst was anderes in dir. Du merkst, du gehörst dich da, wo du bist, fühlst du dich nicht mehr zugehörig. Aber du hattest noch keinen klaren Weg. Es war jetzt nicht so die Vorstellung von, ich gehe hin, lege meine Kündigung hin, weil ich schon übermorgen ein ganz tolles neues Projekt starte. Das war sehr, sehr schwammig und trotzdem wusstest du, es muss sein. Du musst kündigen und es war reiner Selbstschutz. Und Gott sei Dank hast du dann rechtzeitig und radikal genug auf deinen Körper gehört.
Ja, also rechtzeitig war es auf jeden Fall noch. Ja, radikal, das ist so eine Sache, das sagen tatsächlich ja viele. Mhm. Ne? Ich habe auch hinterher so gehört, also ich habe ja dann gekündigt, ne, noch also zu Ende November dann. Ich hatte zwar an dem Abend war klar, das mache ich, aber dann habe ich noch einen guten Zeitpunkt abgewartet und so. Haben viele hinterher gesagt, oh, das ist so mutig und so. Und das habe ich, ja, aber das habe ich tatsächlich selbst nie gefühlt, weil es ist eher das, was du gerade gesagt hast. Es war ein reiner, also Selbstschutz, ich habe es manchmal auch als den einzigen Weg gesehen. Ja, es ist ein bisschen dramatisch, aber tatsächlich hatte ich solche Momente auch, um zu überleben.
Ja, ein Überlebensinstinkt letztendlich.
Also um irgendwie weitermachen zu können, ohne krank zu werden. Und mir war schon, also ohne nochmal ernsthaft krank zu werden. Das waren jetzt alles Sachen, die ließen sich ja noch ausheilen und so. Aber ich hatte schon auch Momente, wo ich dachte, wenn ich das jetzt nicht ändere, dann passiert etwas Gravierenderes. Und das ist dann nicht mehr so leicht zu handeln. Und deswegen war das eigentlich der einzige Weg, der offen stand. Aber ich verstehe natürlich, warum man sagt, dass es mutig ist und so, ne?
Das heißt, man denkt, es ist mutig, weil das schon ein radikaler Schritt ist, sich von seinem sicheren, ich weiß, was ich zu tun habe und krieg mein Geld, Berufsleben zu verabschieden. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja fast schon ferngesteuert gewesen oder ja schon von dir heraus, von innen heraus gesteuert, aber ausweglos, also alternativlos.
Genau, alternativlos,
um dich selbst zu retten. Ja, okay.
Absolut, absolut. Ja, und der Tag der Kündigung, als ich das wirklich dieses Gespräch dann hatte mit meinem Chef, da war auch ganz klar, dass es der richtige Weg ist, ne? Weil so wie ich mich danach gefühlt habe, war klar, egal was kommt, das ist richtig gewesen jetzt, ne? Und da wusste ich noch nichts.
War es Erleichterung?
Ja, aber das ist ein bisschen zu wenig, ne? Also genau, Erleichterung, aber es kam eine ganz neue Energie in meinen Körper.
Schön.
Und zwar ab dem Moment, als ich diesen Raum verlassen habe. Und das konnte jeder sehen. Also diese Leute dort, mit denen ich gearbeitet habe, wir kannten uns alle seit vielen, vielen Jahren. Und jeder, der das gesehen hat, und es waren so Glaskästen, ne, man sieht ja in so Unternehmen immer alles und so, ne, jeder, der das gesehen hat, wusste das, glaube ich, auch. Also das war einfach, das war so offensichtlich. Also selbst ich konnte das nicht ignorieren. Ne? Natürlich hat man ja auch Angst, wenn man das macht und so, ne? Und so, aber das war nie wieder ein Thema, weil das so klar war, dass das der richtige Weg ist. Und das habe ich auch bis heute, ne, und ich meine, Selbstständigkeit ist jetzt auch nicht immer ein Zuckerschlecken, aber bis heute keinen einzigen Tag bereut, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Natürlich ne, kann man immer sagen, naja gut, dann gibt's noch Abzweigungen und dies und das, das hätte man vielleicht, aber das so zu machen, das musste so sein. Ja.
War es denn so, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Das finde ich auch immer sehr interessant. Also zum einen dieses, man hat ja eine gewisse Wahrnehmung an sich selbst, ne, und guckt von außen drauf und du hast dann aber auch in dich reingeguckt und gefühlt und wusstest, du hast dich selbst bestätigt, das ist der absolut richtige Weg. Aber wie hat dein Umfeld reagiert? Es ist ja nicht immer so, dass man da so viel Zuspruch bekommt. Gab es da kritische Stimmen nach dem Motto, du bist ja verrückt und du hast einen tollen Job und wie soll das denn jetzt weitergehen? Also all die Stimmen, die man nicht hören will?
Ja, also am präsentesten sind mir natürlich jetzt so meine Eltern, ne? Weil Eltern wollen ja immer, dass alles schön safe ist.
Klassiker.
So, ne? Ja klar, aber das Problem war ja so, bei Karstadt war nichts mehr safe, ne? Wegen Insolvenz und so. Aber
okay, ja stimmt, das spielte dir in die Karten.
Ja, aber nicht wirklich, weil, nicht so wirklich. Ja, und dazu muss man auch sagen, mein Vater war eine Zeit lang auch selbstständig und das ist dann irgendwann nicht mehr so gut gelaufen. Deswegen gab es auch so, vielleicht ne, Beispiele aus der eigenen Biografie, die es dann auch nicht erleichtert haben, so super begeistert zu sein, als sie dann gehört haben, dass ich mich selbstständig machen will.
Ja, okay.
Aber es war nicht so extrem, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ne, es war natürlich am Anfang nochmal alles so ein bisschen unklar, aber ja, mit den Jahren ne, ist das jetzt auch irgendwie, also jetzt sowieso kein Thema mehr, aber das natürlich, also da war schon, da und das wusste ich ja auch, deswegen musste ich auch selber in mir erstmal sicher genug sein, um das überhaupt machen zu können, damit ich diesen äußeren Stimmen, dass ich da auch einfach standhalten kann, so, ne, und mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Aber ich sag mal, so meine mein Freundeskreis oder sowas, nee, ich glaube, die hatten das dann auch schon gesehen. Ne?
Ja, ich wollte gerade fragen, haben die mitbekommen? Ja.
Ich meine, man hat es ja sowieso gesehen. Ich war vorher sehr lange immer wieder krank. Ne? Also natürlich hat meine Familie das auch nicht toll gefunden. Dass da irgendwas sich ändern
musste. Ja, der Faktor
musste,
war ja
das
da.
War klar. Ne? Ja, aber ich meine, die größte Hürde ist man dann doch meistens selbst. Ne? Das muss man schon, also das war bei mir auch so. Das hat sehr, sehr lange alles gedauert. Und gleichzeitig denke ich heute, es musste so sein. Ne? Es musste so sein, damit ich auch so sicher sein konnte. Und dann auch nicht mehr wanke in der Entscheidungsphase.
Und dann ging das auch recht zügig. Also dieser besondere Tag, 11.11.2011 und noch Ende November die Kündigung. Und na gut, Selbstständigkeit 2012 hast du gesagt. Aber Anfang 2012 oder ging da doch noch, es ging noch mehrere Monate ins Land. Okay, waren das strukturiert organisierte Denküberlegungen oder war das ein Brainstorming mit dir selbst? Was war das für eine Phase?
Ja, die Phase war schon auch sehr besonders. Also da muss man erstmal dazu sagen, dass das äußere Strukturen waren. Du bist ja Juristin, ne? Du kennst das Thema Kündigungsfristen. Und ich komme ja aus noch einem sehr, sehr alten Arbeitsverhältnis. Also ich war fast 15 Jahre bei Karstadt damals. Und wir hatten noch so Arbeitsverträge mit 6 Monate Kündigungsfrist, was natürlich auch eine gewisse Sicherheit geboten hat. Das war ja nicht nur schlecht, ganz im Gegenteil. Nur halt, wenn man dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, wenn man selbst derjenige ist, ne, und nicht das Unternehmen kündigt, dann können die 6 Monate auch lang werden. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch tatsächlich nochmal eine Phase, wo ich auch nochmal krank geworden bin, weil ich natürlich auch mein Verhalten nicht geändert habe. Ich wollte unbedingt bis zum letzten Tag da nichts mir nachsagen lassen, ne, und habe dann alles so gemacht, so ich sag mal so mit 100% oder mehr, so damit da ja nicht, also sie hat gekündigt, ne, sie, jetzt ist klar, jetzt ne, werden die Füße auf den Tisch gelegt, das wollte ich ja mir auf keinen Fall nachsagen lassen und dann kam da nochmal ein Hörsturz und ach, was wir alles so hatten, ne, also das war nochmal so eine Phase und in der Phase gleichzeitig habe ich mir natürlich dann auch schon überlegt, was möchte ich machen danach. Und da war mir schon klar, also ich will jetzt nicht einfach nur das Unternehmen wechseln, sondern, also das wäre irgendwie einfach nur...
Das hätte diese große Entscheidung dann gar nicht getragen. Ja, du wolltest ja für dich selber was anderes erfahren.
Ja, wobei da, also so ganz sicher war ich mir dann auch noch gar nicht, ne? Aber ich wollte eine andere Form des Arbeitens. Das war dann irgendwann klar. Und dann war klar, okay, ich muss das mit der Selbstständigkeit jetzt mal probieren, aber womit denn eigentlich, ne? So, also das war dann auch erstmal noch nicht klar. Und dann habe ich mir halt einfach auch noch zusammen mit der Coach, die ich ja sowieso schon hatte, dann gemeinsam überlegt, ja gut, was habe ich denn schon? Was habe ich? Was kann ich? Und womit kann ich jetzt Geld verdienen? Weil darum ging es ja auch. Ne? Es musste ja auch irgendwie Einkommen
danach. Genau.
Und dann war relativ...
Also all deine Puzzleteile mal auf den Tisch legen und gucken, was könntest du? Und Werte auch ein Thema wahrscheinlich, ne? Dass man so, also ich kenne das ja auch und habe es in anderen Gesprächen gehört, dass man, wenn man so mit dem hadert, was man macht, dass man einfach auch mal schauen muss, was sind eigentlich meine Werte? Werden die bedient in meinem jetzigen Job? Oder was könnte ich machen, um da einfach auch mehr Erfüllung zu finden oder was zu finden, was mir mehr entspricht. War das so ein Wegweiser in der ganzen Überlegung?
Nee, ich glaube, in der Phase noch nicht so doll. Also da war nur als Wert oder als Werte vielleicht Freiheit und Selbstbestimmung. Das war ganz groß. Aber andere Werte, die ich jetzt heute so definieren würde, weil man sich natürlich in der Selbstständigkeit sehr viel dann im Laufe der Jahre mit Werten auch nochmal anders beschäftigt, aber die waren mir da noch nicht so bewusst. Da ging es jetzt nur um Freiheit und Selbstbestimmung, weil ich dieses Korsett als so eng empfunden habe. Und es ging mir eher darum, andere Arbeitsbedingungen zu haben, weil das vorher auch ein Problem war. Also ich sag mal Stille, einen stillen Arbeitsplatz, wo nicht die ganze Zeit Lärm um einen herum ist. Solche Dinge waren da irgendwie relevant. Ja. Das mit den Werten kam später dann erst.
Und da hast du dann auch mit in dieser Coaching-Phase dann angefangen zu überlegen, in welche Richtung du gehen willst. Und hast dann auch das Thema, ich liebe Bücher, ich liebe es zu lesen und damit schon jongliert gedanklich oder auch noch nicht?
Doch, das kam dann. Also nicht Bücher, sondern eben ne, Texte und mit Texten arbeiten. Und da muss man aber auch sagen, da gab es ja auch schon vorherige... Also ich war schon dann zu dem Zeitpunkt nebenberuflich selbstständig als Lektorin, so für Studienarbeiten, ne, so Master, Bachelor und so weiter, offiziell. Aber tatsächlich habe ich das gar nicht so viel gemacht, weil das meine Arbeitszeit gar nicht zugelassen hat. Aber ich hatte das mal angemeldet und wollte das schon so nebenbei ein bisschen machen. Und ich hatte auch in meiner letzten Stelle im Bereich Personalentwicklung ganz, ganz viel mit Texten zu tun. Also eigentlich hatte ich da schon eine Lektoratsstelle, weil wir dort beispielsweise so Warenkundematerial für Mitarbeiter im Verkauf zusammengestellt haben und auch so Fernlehrgänge gemeinsam mit einem externen Anbieter gemacht haben. Und da mussten unheimlich viele Texte korrigiert und lektoriert werden. Mhm. Also im Grunde genommen war das so ein bisschen die Vorstufe. Und dann dachte ich, naja gut, ne, das kann man ja auch für andere Kunden machen. Das lag dann schon so ein bisschen nah, aber schon auch dann aus der Überlegung heraus, naja, du musst dir jetzt auch mal schnell was überlegen, denn wenn du dann irgendwann starten willst, dann so, also ich wollte jetzt nicht eine zweijährige Ausbildung noch machen oder sowas oder eine Weiterbildung, die wahnsinnig lang und aufwendig ist, weil dafür war die Zeit eigentlich nicht da.
Ja.
Und ja, dann hatte ich halt auch wirklich das Glück, also dann komme ich nochmal zurück auf dieses, wie war diese Phase dann noch bis zum Ausstieg. Dadurch, dass ich dann auch eben nochmal krank geworden bin, hatte ich sehr viel Glück mit meinem Chef damals, der dann gesagt hat, weißt du was, das macht hier alles gar keinen Sinn mehr, ich lasse dich früher raus.
Ja, perfekt.
Und dann kannst du früher anfangen. Ich hatte auch noch ne Überstunden, Urlaubstage, bla bla bla, das Ganze irgendwie. Und dann haben wir das kumuliert und dann konnte ich also zum... ich glaube Ende April 2012 aussteigen. Und dann war ich auch wirklich raus und habe dann versucht, das waren dann nächsten 5 Monaten, bis ich dann zum 1.10. mich offiziell selbstständig gemacht habe, also Fördergelder zu kriegen. Da gab es ja damals noch diesen Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur. Und da habe ich gedacht, okay, den will ich haben. Und da musste man auch sehr viel für tun damals. Sehr viele Bewerbungen schreiben, auf die man eine Absage bekommt, damit man einen Rechtfertigungsgrund hat, warum man sich selbstständig macht. Also so war die damalige Philosophie so ein bisschen. Und eben auch schon mal einen Businessplan schreiben. Auch das gehörte dann dazu. Mhm. Und das habe ich dann alles gemacht in den, letztendlich 5 Monaten drauf und hatte dann das Glück, dass mir Karstadt auch schon mal so externen Auftrag gegeben hat, sodass ich also auch ein bisschen Geld verdienen konnte schon. Das war also, ich bin da sehr Wir sind da also wirklich gemeinsam sehr, sehr gut ausgestiegen. Das war mir auch sehr wichtig, weil ich ja wirklich so lange Zeit in meinem Leben dort gearbeitet habe. Ich wollte da wirklich, dass das alles friedlich ist und alle zufrieden sind und so. Und ja, da wurde mir auch dann noch sehr geholfen, das muss ich sagen. Das war ein guter Start.
Ja, sehr schön. Also keine verhärteten Fronten und dass man einfach so in ewigem Groll zurückdenkt.
Gar nicht, gar nicht. Also ich bin auch heute noch sehr verbunden mit zumindest einigen Leuten, die da noch sind, die man noch kennt. Aber es hat sich natürlich viel verändert. Ja.
Und mit deinem dann Start in die Selbstständigkeit, was war so das größte Wow für dich? Was war so der größte Unterschied zu dem Arbeiten vorher? War es dieses Freiheitsgefühl und selbstbestimmt selbstverantwortlich, wie du es ja auch schon hast aufflackern lassen in deiner Studiumszeit, die du Teilzeit gemacht hattest? War es dieses, okay, ich kann selbst bestimmen, ich muss nicht irgendwo hin müssen? Oder war es die Art der Tätigkeit, die dich einfach viel mehr erfüllt hat? Was war der große Wow-Faktor im Vergleich zu vorher?
Die Frage ist nicht so leicht, ehrlich gesagt. Also ja, es war natürlich auf jeden Fall, weil das ja auch der treibende Faktor war, ist diese Freiheit und Selbstbestimmtheit. Aber zeitgleich würde ich denken, dass ich bis heute eigentlich die noch gar nicht richtig ausnutze, weil ich noch immer ein Mindset manchmal in mir habe, das eben sagt, um irgendeine Uhrzeit mitten am Tag, wie, du kannst doch jetzt nicht arbeiten. Das geht doch nicht, ne? So. Also ich würde sagen, das ist auch eine mit der größten Herausforderungen, wenn man eben aus so einem Kontext kommt. Und dann ist die Freiheit auf einmal da. Das muss man üben, die zu nutzen. Also so geht's mir jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen auch anders, dass die da sofort so rein können, aber das ist auch heute noch manchmal ein Thema. Es wird besser, ne? Natürlich, aber das ist nicht so leicht. Also diese Geschichte. Und dann muss man aus meiner Sicht auch ein ganz anderes Verhältnis zu Geld entwickeln, als wenn man angestellt ist. Das ist mir schon eigentlich aufgefallen, als ich den Businessplan geschrieben habe, weil du musst lernen, in anderen Kategorien zu denken, in größeren Summen, weil du musst mehr verdienen als Angestellter, weil ja nicht so viel übrig bleibt am Ende des Tages.
Und du auch nicht weißt, wann das nächste Mal was reinkommt.
Ganz genau, ganz genau. Und das hat mir, also das weiß ich noch, da hatte ich echt so ein paar schlaflose Nächte in der Phase, als ich meinen Businessplan, diesen Zahlenteil geschrieben habe. Und dann musst du da irgendwie mit so und so vielen Tausenden von Euro hantieren, weil du ja so einen Dreijahresplan dann aufstellen musst und sowas. Ne? Und das sind einfach Summen, mit denen habe ich vorher nicht so viel zu tun gehabt, will ich mal sagen, ne? So auf einen Haufen irgendwie. Und da muss man einfach lernen, anders zu denken. Und das spiegelt sich im Grunde genommen auch, das wird eigentlich jeder Selbstständige bestätigen, in der Preispolitik später wieder, ne? Was nehme ich für meine Dienstleistung oder für mein Produkt? Das verfolgt einen eigentlich die ganze Zeit, wenn man aus einem anderen Kontext kommt. Das ist schon auch, also das ist jetzt auch nicht immer nur positiv, ne? Ja. Also es ist schon eine Belastung oft auch.
Da musstest du reinwachsen, ne? Und das ist, was mir dann noch eingefallen ist, weil es ja auch oft heißt, dieser Spruch selbst und ständig, wie du ja auch wahrscheinlich dann diese Erfahrung bei dir selbst machst, dieses du willst immer leistungsbezogen und gönnst dir keine Pause. Du musst dann wahrscheinlich erst recht aufpassen, dass du nicht denkst, du musst 24/7 arbeiten und wenn es jetzt schon keine vorgegebenen Bürozeiten gibt, dass du selbst an Pausen denkst. Was machst du für dich bewusst zum Ausgleich? Ich glaube, Yoga habe ich irgendwo gelesen und habe sofort gedacht, juhu, ja, ich auch. Also Yoga, ganz klar. Ja, bei vielen ist es ja auch dieses Rausgehen in die Natur. Ist es dann auch so, dass du da einen strikten Plan brauchst? Also diktierst du dir das selbst auf, auch so mit diesem gesundheitlichen Aspekt, was du ja durchlebt hast, dass du jetzt mehr auf dich, deinen Körper und seine Warnzeichen achtest?
Ja, auf jeden Fall. Das kam aber auch in unterschiedlichen Stufen. Ne? Also am Anfang habe ich das alles auch nicht so gemacht und nicht so wahrgenommen. Und man ist ja sowieso schon im Kopf, will ich mal sagen, schon 24/7, ne, damit irgendwie beschäftigt. Aber nicht, also heute oder zur Zeit, will ich mal sagen, das sind ja auch unterschiedliche Phasen. Manchmal ist es sehr, sehr stressig. Also wenn ich heute mehrere Bücher auf einmal betreue, dann kann es auch schon mal echt wieder sehr zeitintensiv werden. Aber es gibt auch Phasen, wo das eben nicht so ist. Und dann mache ich es tatsächlich so, dass ich immer erst alles andere mache, was gut für mich ist, bevor ich mit dem Arbeiten anfange.
Okay, cool. Das ist toll.
Ja, weil ich schaffe es, manchmal schaffe ich es nicht mehr. Also ich mache immer eine Mittagspause und esse. Ja, das schon. Aber jetzt dann nachmittags nochmal zu sagen, so, ich gehe jetzt nochmal eine Stunde raus und dann gehe ich nochmal an den Schreibtisch, das funktioniert bei mir nicht. Also ich muss das morgens machen, das heißt, ich stehe auch relativ früh auf mittlerweile jetzt wieder. Das ist aber nicht über die Jahre immer gleich gewesen. Jetzt gerade ist es halt so, dass ich wirklich morgens aufstehe und als erstes Yoga mache.
Ja, ich auch. Sehr schön.
Dann einen Spaziergang mache, ne? So, und also natürlich immer nur, wenn es geht, zeitlich, aber also wenn es irgendwie möglich ist, dann wirklich spazieren gehe. So, dann, bis man dann ja am Schreibtisch ist, ne, man muss ja vielleicht nochmal frühstücken, vielleicht musste man sich auch nochmal duschen und so weiter und so fort. Das im Grunde genommen ist man oft am späten Vormittag dann schon. Dann kommt so bei mir immer noch dieses, es ist 11 Uhr und du hast noch nicht gearbeitet. Ja, wie geht das?
Aber dann kommt dieses, dann erlaubst du dir vielleicht dieses Gefühl, ich muss jetzt durchpowern, weil das flackert bei dir ja auch so ein bisschen durch, du willst unbedingt dieses Leistungsbezogen, ich will was wegschaffen, ich will zeigen, dass ich am Stück das alles wegarbeiten kann. Und das gönnst du dir, nachdem du vorher bewusst an dich gedacht hast, sondern sagst dir da so, jetzt aber. Und dann kannst du ja auch Gas geben und weißt, du hast dir für den Tag aber auch schon einen guten Einstieg gegönnt.
Ja, also die Tage gibt es sicherlich auch, aber ich würde sagen, dieses mit diesem Durchpowern, das ist nicht mehr so extrem wie früher, ne? Also ich muss auch sagen, ich hatte zwischendurch, das war dann, glaube ich, als ich so 4 Jahre selbstständig war, hatte ich auch nochmal eine schwerere Erkrankung, wo ich mal so 4 Monate nicht arbeiten konnte. Das ist natürlich als Selbstständiger auch ganz blöd. Und seitdem hat sich nochmal was in puncto Körperwahrnehmung auch nochmal verbessert. Ne, also das waren, das meinte ich vorhin so ein bisschen, also in Schüben, also so Phasen auch, ne, wo man sich ja auch nochmal weiterentwickelt. Und seitdem würde ich sagen, nehme ich auch war, was der Körper so mitteilt. So wirklich en Detail. Viele Dinge, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. So. Und das ist dann schon hilfreich, weil dann kann man vorher eingreifen.
Ja, sehr gut.
Aber eben so mit dieser Leistung, also ja, natürlich, das gibt's halt auch. Und manchmal finde ich auch kein Ende so. Oder da muss ich ich müsste am Wochenende jetzt noch was machen, weil ich nicht sicher bin, ob ich das ansonsten so oder so in der Zeitleiste schaffe, die ich mir so vorgenommen habe. Und das ist schon sehr viel innerer Druck, weil es ist jetzt auch noch nie vorgekommen in 12 Jahren, dass ich eine Zeitleiste dem Kunden gegenüber nicht einhalten konnte. Aber ich weiß es manchmal einfach nicht vorher. Weil wenn du so ein ganzes Buch betreust, kannst du dir vielleicht vorstellen, ne? Dann hast du da so irgendwie ein Buch mit, sagen wir mal, 200 Seiten und das muss man ja zweimal, also ich arbeite das mindestens zweimal durch am Anfang. So, und dann weißt du gar nicht genau, wie lange das dauert, weil ja jedes Buch anders ist.
Ja.
Und jeder schreibt dir, ich weiß nicht, wie viel muss ich machen, wie viel muss ich darüber nochmal nachdenken und so weiter, das weiß ich alles vorher nicht. Und deswegen kann man da so viel Erfahrung haben, wie man will. Also man muss sich dann irgendwann im Kopf sagen, also es gab noch nie ein Problem, ne? Es ist noch nie irgendwas schiefgelaufen. Darauf musst du dich verlassen.
Ja.
Aber ganz sicher wissen, weiß ich das eben nicht. Und da kommt schon manchmal noch so innerer Druck auf, wo ich dann denke, jetzt bleib mal lieber noch dran, du weißt ja nicht, ob das sonst klappt, so, ne? Das ist so mein Lernfeld immer noch. Das würde ich schon sagen, ja.
Und das Schöne daran ist aber, wenn du auch sagst, du arbeitest so ja in dem Buch drin, du hast diese Nähe zu deinen Kunden, zu den Autoren, die hast du natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene durch dieses schöne Berufsbild, weil, wie du auch schon gesagt hast, Schreiben ist ja auch oft ein persönlicher Prozess und ein persönlicher Teil. Das heißt, da hast du einen Aspekt deiner Arbeit, der ja besonders wertvoll und schön ist, dass du so direkt mit einzelnen Menschen auch zu tun hast. Und das gibt einem wahrscheinlich auch so viel, woran du früher gar nicht gedacht hast. Also wahrscheinlich auch gar nicht bei der Überlegung, was könnte ich denn machen selbstständig, dass das so ein Dazugewinn ist, den du gar nicht auf dem Schirm hattest und dich jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene erfüllt.
Ja, genau. Also im Rahmen dieser Bucharbeit ist das auch eigentlich nochmal dazugekommen, ne? Weil diese begleitenden Aspekte am Anfang auch gar nicht so intensiv dabei waren. Also wenn du dann nur so ein Buchlektorat irgendwie gebucht hast oder so, aber heute ziehe ich die Projekte einfach von Anfang an anders auf, ne? Dann biete ich den Autoren von Anfang an auch noch mehr Leistung mit an, die dann mehr in dieses Begleiten auch gehen. Mhm. Und viele finden das auch toll und wollen das auch dann gerne so haben und so. Aber das habe ich vorher gar nicht so mitgedacht. Also am Anfang war das wirklich eher so nur reine Textarbeit. So. Und das hat sich eben auch weiterentwickelt. Und ja, also genau, also es ist dadurch eigentlich dann auch noch mal viel, viel intensiver geworden. Und das schätzen viele auch. Oder die Beziehung, die auch am Ende entstanden ist, dann nur mit vielen Autoren, ist dann einfach nochmal ganz anders, als wenn man nur irgendwo einen Text hingegeben hätte zum Korrekturlesen, sage ich jetzt mal ein bisschen einfach. Ne? Da passiert schon ein bisschen mehr.
Ja, ja, ganz besondere Beziehung, die du da dann auch irgendwie dann, wenn du sagst, ist ja dann auch fast schon so ein Gemeinschaftsprojekt, ne? So ein Buch, was dann auf den Markt kommt, dass du sagst, ja, ist auch ein bisschen dein Baby dann.
Ja, also schon schön, ne? Wenn du das Buch dann wirklich, also kriegst ja dann meistens ein Belegexemplar zugeschickt hinterher und ne, das ist dann schon toll. Du hast am Anfang nur eine Word-Datei gehabt, wo ein Text drin stand, ne, und dann siehst du hinterher das fertige Buch. Das ist dann auch für mich, ist das ein toller Moment.
Abschluss für so ein Arbeitsprojekt, sind ja einzelne Projekte. Ja. Sehr, sehr schön, liebe Isabel, wir sind schon am Ende und ich finde es total großartig, wie du da so deinen Weg gegangen bist und dieses besondere Arbeiten, wie du das jetzt machst und für dich auch rausgefunden hast, wie wichtig das ist, immer mehr auch auf sich zu hören, wo stößt man vielleicht an Grenzen, wo sagt einem der Körper was und man muss dann auf jeden Fall den Mut aufbringen, was zu verändern, auch wenn du sagst, das hat sich teilweise gar nicht mutig angefühlt, es musste sein, aber du hast es getan und da hast du ja vielen was voraus, die einfach in ihrer Tretmühle weitermachen. Am Ende habe ich immer Überraschungsfragen.
Okay.
Und zwar frage ich am Ende immer, was sind deine 5? 5 deshalb, weil 5 meine Lieblingszahl ist. 5 Buchstaben hat mein Name. Ich habe an einem 5. Geburtstag, deshalb die 5. Was sind die 5 Dinge, die du brauchst, um du zu sein? Auf was kannst du nicht verzichten? Handy und Geld ist raus. Und ich sage immer, bei mir ist es sowas wie Kaffee, Yogamatte, Füller. Was sind die 5 Sachen, die dir einfallen, wo du sagst, okay, brauche ich unbedingt. Das ist in meiner Handtasche. Das brauche ich, wenn ich verreise. Was sind deine 5?
Okay, stress mich jetzt mal nicht mit 5. Ich überlege erstmal, was mir so als erstes einfällt. Meditation.
Sehr gut. Ja.
Kann in unterschiedlichen Varianten erfolgen, aber wenn sie gar nicht mehr stattfindet, dann merke ich es. Frische Luft. Der Wunsch ist mehr, also mehr am Meer zu sein, aber das findet viel zu wenig statt. Also das ist jetzt nicht wirklich, also
ne? Ja, aber das zählt trotzdem.
Ich wäre schon tot, wenn das jetzt sozusagen ein Bestandteil wäre, um zu überleben. Ne? Also so oft bin ich da nicht. Aber das wäre schön.
Aber du würdest nicht ganz auf Meer verzichten wollen. Also Meer, ja, haben wir 3.
Licht. Ich brauche unbedingt Licht. Insbesondere im Winter. Ne? Das darf dann auch künstliches Tageslichtlampen und so weiter sein, aber ohne geht's mir nicht gut. Das, Licht auf jeden Fall.
Brauchen wir noch 1. Gibt's irgendwas, was du gerne isst oder trinkst oder sagst, ohne geht's nicht?
Ja, Wasser habe ich jetzt gerade auch gedacht. Wasser ist wichtig. Ja. Ja, ohne Wasser ist auch ganz schlecht. Könnte man jetzt auch ganz viel zu erzählen. Mach ich aber nicht.
Und wie trinkst du es, wenn ich fragen darf? Weil ich liebe es zum Beispiel kalt und gerne auch mit Eiswürfeln. Manche sagen, oh nee, muss Zimmertemperatur. Also wie trinkst du dein Wasser?
Kommt drauf an. Also still kann in jeder Temperatur sein, auch warm. Morgens mal im Winter oder so, dann kann das auch warm aus dem Wasserhahn kommen. Mhm. Wäre dann auch besser als kalt. Wenn es mit Kohlensäure ist, dann gerne kalt aus dem Kühlschrank und Aber keine Zitrone oder sowas, das muss nicht sein.
Ja, bei mir schon.
Wichtig. Und auch nicht in der Cola, bitte. Keine Zitrone in der Cola, die muss raus.
Das habe ich auch oft. Okay, ja, cool. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute die Zeit hattest. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Autoren und Autorinnen. Und ich sage bis bald.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht,
Annika. Mir auch. Danke. Dankeschön. Tschüss.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.